Willkommen bei Ein Quantum Bytes. Das ist jetzt schon der vierte Anlauf. Wir sind's wieder. Mein Name ist Marek Czarnohus. Bei mir ist, wie bisher jedes Mal, Götz Hoffert.
Hallo.
Und ich habe gehört, du hast ein neues Telefon.
Ja, ich muss es ja gleich hier auf den Tisch legen als echtes Poser-Gerät. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Ein BlackBerry, neuester Bauart. Aber mit der Usability haben es die Jungs bei RIM noch nicht ganz raus. Kann theoretisch alles, von Kamera über GPS bis GPRS und Browser und alles. Aber die Benutzbarkeit im alltäglichen Umgang lässt dann doch etwas zu wünschen übrig. Also Beispiel, ich mache jetzt hier 5 Fotos mit eingebauten Kamera, ganz schnieke. Und dann will ich die natürlich per Mail versenden an irgendwen. Und dann gehe ich ins Mailprogramm und sage Attachment anfügen, Bild anfügen. Und dann kriege ich eine Liste von img001.jpg bis img49.jpg und kann mir jetzt raussuchen, welches von denen ich anfügen möchte. Leider weiß ich nicht, welches davon welches Foto beherbergt. Es gibt keine Vorschau.
Keine Vorschau, schlecht.
Das heißt, ich kann zurück in den File-Browser mir das einzelne Bild angucken und mir die Nummern merken, um dann wieder ins Mail-Programm zu gehen und dann das richtige Bild einzufügen.
Dafür hat man ja einen Notizblock dabei, um sich das dann aufzuschreiben.
Genau, ein zweites BlackBerry und dann dort tippen.
Ja.
Oder auch die PDF-Anzeige ist ein bisschen witzig. Also wenn man PDF aus einem Mail-Attachment anguckt, dann kann man nicht einfach mit diesem eingebauten Joystick rein-raus scrollen. Man muss ein Kontextmenü öffnen, dort vergrößern oder verkleinern wählen und dann rumscrollen und warten, bis es einigermaßen lesbar wird. Also die Bedienung lässt etwas zu wünschen übrig. Aber du hattest gerade eine Rückfrage zu GPS,
GPRS. Da fiel irgendwie ein Kürzel.
Datendienst, der je nach Definition 53 oder 56 Kilobit überträgt. Das ist quasi die Vorstufe zu Edge.
Ah.
Also eine Stufe, also die Reihenfolge ist GSM, HSCSD, GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSPA.
Ah.
Und demnächst HSPA Plus. Das ist so die Reihenfolge von den Geschwindigkeiten.
Okay, das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt hatte, war ich bei dem HPDS-Ding.
HSCSD?
Ja, schon
ja,
etwas her.
Das war damals vorm Krieg.
Das Nokia habe ich noch. Ja. Und Webbrowsing, geht das denn mit dem?
Natürlich, das hat sogar 2 Webbrowser eingebaut fürs doppelte Surfvergnügen.
Oh.
Ja, nur tun beide halt nicht.
Das ist ja nicht so schön.
Ja, also sie zeigen schon was an, aber es hatte mit der Ursprungsseite nicht viel zu tun. Und es hängt jetzt wirklich nicht an den Webseiten, also dass sie schlecht gemacht wären oder technische Fehler beinhalten würden oder das HTML-Tabellen-Spaghetti-Code wäre, sondern auch mit HTML-W3C-validierten Seiten, die wirklich ordentlich aufgebaut sind, haben die Webbrowser zum Teil starke Schwierigkeiten. Also Browsen macht damit wahrlich keinen Spaß.
Wie ist denn das mit der Geschwindigkeit? Ist die irgendwie Darstellung erträglich zumindest, wenn es schon falsch anzeigt?
Ja, also GPRS ist nicht so schnell. Das ist nicht das allergrößte BlackBerry. Insofern darf man da jetzt nicht mit dem iPhone vergleichen, das Edge oder UMTS hat. Das ist natürlich deutlich langsamer. Aber darüber schimpfe ich jetzt gar nicht. Es ist halt eine Nummer kleiner und dann ist es ein bisschen langsamer.
Ja.
Nur deswegen könnte die Darstellung ja trotzdem brauchbar sein.
Ja, das ist wohl wahr. Kann man damit telefonieren?
Telefonieren kann man damit recht gut, das klappt sogar. Und ich habe inzwischen auch die wichtigsten Tastaturkürzel raus, wie man sowas macht. Also wenn man so ein paar Wochen dabei ist, dann hat man die wesentlichen Grundfunktionalitäten des Telefons schon fast intuitiv erschlossen.
Ah, na, das ist ja schon. Das ist ja für ein Handy nicht selbstverständlich, könnte man meinen. Ja, Mensch. Und stabil die Anwendung dann? Oder
also abgestürzt ist es noch nicht, das muss man zugute halten. Es ist nur so, dass ich es halt regelmäßig in die Ecke werfen will, weil halt wieder irgendwas nicht so geht, wie man es eigentlich erwartet.
Ja.
Und oder man irgendwelche Tastaturkürzel drücken muss oder okay, Joystick-Knopf ist oder in einem anderen Programm ist okay, lade die Leertaste und im dritten Programm ist okay, die Raute-Taste. Kommt jetzt Angst drauf an.
Ja.
Ob man in einem einen Modus ist, dann ist nicht die Raute-Taste direkt drückbar. Das liegt nämlich zusammen mit der Q-Taste auf einer Taste. Oder ob man Alt-Q drücken muss, um Raute zu kriegen. Je nachdem, wenn man das aber genau falsch rum macht, dann bricht leider die aktuelle Anwendung gerade ab.
Ah.
Also man soll es schon richtig machen. Also es ist ein echtes Geek-Handy, habe ich das Gefühl.
Ah ja, da sollte man seinen Notizblock nicht zu Hause liegen lassen.
Nee.
Ja, zum Thema Stabilität steigt mein Leidensdruck. Vorhin wieder was mit Audacity geschnitten, auf Speichern gedrückt, und dann hing die Oberfläche. Und zwar nicht die Software, das Audacity war in Ordnung, aber mein X hing. Und das Tolle bei Linux ist ja, dass man, wenn da eine Anwendung hängt, man die abschießen kann und neu startet und dann ist alles andere erhalten. Leider nimmt das X, als ich es abgeschossen habe, ja auch alle Anwendungen mit. Und da bin ich mal wieder aus sämtlichen IRC-Channels, Mail, Webseiten und so rausgeflogen. Und war mal wieder ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, lang geht's jetzt nicht mehr. Und dann werde ich wohl doch mal der Linux-Szene, zumindest was den Desktop angeht, auf Wiedersehen sagen. Denn das sind Probleme, die irgendwie schon immer da waren, habe ich das Gefühl. Und die auch jetzt über die letzten 8 Jahre nicht besser geworden sind.
Na, sei froh, dass die Probleme nicht besser wurden.
Ja, es gibt ja so eine IT-Geschichte, natürlich auch Systeme, wo das dann sich verschlimmbessert hat. Aber stimmt, das könnte ich dem jetzt nicht unterstellen, dass das alles noch viel grausamer geworden ist. So viele Sachen sehen ja jetzt schon bunter und schicker aus und die Ubuntu-Distribution ist noch einigermaßen leicht einzurichten, zumindest. Wie es mit dem Administrieren ist, ist eine zweite Geschichte. Aber im Großen und Ganzen eher schwierig für den Desktop. Also Webserver und so, gute Sache.
Ja, bin ich auch dabei. Ich habe auch Linux auf dem Server laufen, selbst und auch bei Kunden. Aber auf dem Schreibtisch wollte ich es nach diversen Erfahrungen wirklich nicht haben. Denn auf dem Schreibtisch will ich meine gedanklichen Ergüsse zu Papier bringen oder irgendwie arbeiten oder Mails lesen und mich nicht noch mit dem System beschäftigen.
Ja.
Und das ist trotz der starken Vereinfachung der letzten Jahre, erst durch Debian und jetzt vielleicht auch durch Ubuntu. Ich selbst benutze Debian auch auf dem Desktop, aber X11 und Schriften und konsistentes Handling der verschiedenen Programme, da wird jedes anders benutzt, jedes sieht anders aus, jedes legt seine Einstellungen irgendwo anders ab und das ist alles irgendwie ein bisschen unspaßig für mich.
Interessant wäre die Frage, ob denn Linux auf deinem BlackBerry läuft, könnte eine Verbesserung sein.
Du meinst so wie die Leute, die Linux auf dem iPhone jetzt zum Booten bringen?
Ja, daraufhin gab es doch auf spreeblick.com auch das Bild
.de
von dem Linux auf dem Taschenrechner, ne?
Taschenrechner, der LS anzeigt, wenn man dann auf den Kopf stellt.
Genau, und 57 eingibt.
Genau.
War gut.
Ja, aber ich meine, ich kann es aus einem Hacker-Ehrgeiz verstehen, dass man Linux auf alle möglichen booten will, aber aus User-Perspektive muss ich mich nämlich schon fragen, warum ich sowas haben muss, dann brauche ich mir kein iPhone kaufen.
Das ist wohl wahr. Ein interessanteres Projekt finde ich, dass versucht wird, dass Google Android auf dem OpenMoko Freerunner laufen zu lassen und die ersten Builds gibt es wohl, denn das originale System, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, welches auf dem Freerunner läuft, ist wohl noch nicht so prall, während das Android ja einigermaßen zu funktionieren scheint. Und das wäre eine interessante Kombination, offene Hardware und offene Software und dann noch funktionierend.
Da hat man auch offene Sicherheitslücken, so wie die im Webbrowser Reboot einzugeben, die Kiste hat gerebootet. Also in der URL-Adresszeile Reboot.
Bei Android, ne? Mhm. Ja, das habe ich mitbekommen. Inzwischen ist aber gefixt, glaube ich. Hochlebe Open Source. Auf der letzten Keynote von Apple, von Steve Jobs, haben wir gehört, dass Apple sich erstmal nicht in den Bereich der Netbooks leider begibt, weil ich ja immer noch auf ein kleines Netbook von Apple gewartet habe. Die Mitstreiter, MSI, Asus, wen gibt es denn da noch?
Acer, Toshiba, genau. HP, inzwischen eigentlich alle.
Inzwischen alle. Die mischen da ja groß mit in dem Bereich und die Verkaufszahlen sprechen auch dafür, dass sich das lohnt, denn die sind hoch, Umsätze sind hoch und Preise sind günstig.
Ist die Frage, ob sich's für die einzelnen Hersteller bei der Konkurrenzsituation noch rechnet. Die Margen sind wahrscheinlich nicht die besten und als Benutzer muss ich auch sagen, es wird da, ich sage das jetzt wieder als Mac-User, ja. Es gibt 12 Zillionen verschiedene Netbooks, die aber im Wesentlichen in zwei Kategorien einzuteilen sind, nämlich 9 Zoll, 10 Zoll und dann noch eine untaugliche Sparte. Und aber die ganzen Produktdiversifikationen mit einem Millimeter breiter, tiefer, höher oder die Webcam hat 0,2 Megapixel mehr beim einen wie beim anderen, ist mir nicht egal. Also eigentlich könnte man das auf 5 Modelle zusammenstreichen und hätte jetzt auch keinen Verlust an Auswahl. Aber du hast schon recht, von Apple gibt es da leider nichts. Ich weine immer noch meinem 12 Zoll alten iBook hinterher. So kompakt hätte ich es gerne wieder. Und das MacBook Air ist da halt kein Ersatz wegen zu großer Grundfläche und zu wenig Ports.
Und entsprechend teuer ja auch das Gerät.
Ich würde auch für ein gutes Netbook 1000 zahlen. Das ist nicht der Punkt. Mhm. Ich will ein kleines Laptop ohne optisches Laufwerk, das leicht ist und das lange läuft. Und das kann gerne ein bisschen langsamer sein. Aber es soll eine kleine Grundfläche haben und recht leicht sein.
Ja. Und am besten keine drehenden Teile drin, ne? Wie Festplatte.
Ja, also ich müsste jetzt nicht unbedingt SSD haben. Ich kann auch mit einer Platte leben, aber...
Das ist immer so.
Nicht jeder kann sich eine Intel X25e leisten.
Die kostet?
Ja, ich glaube so 800 oder 1000 Dollar für 32 GB. Bringt dann allerdings auch ganz nette 250 MB pro Sekunde lesen und 220 schreiben. Also da kommt keine Platte mit. Das ist Faktor 2 gegenüber einer normalen Desktop-Platte.
Ui. Nicht schlecht.
Das Ding rockt. Das brauchst du jetzt noch als RAID 0 in deinem Server.
Ja, 32 GB.
RAID 0, hast du 64 Gig?
Ja.
Ist doch okay.
Ja. Stimmt. Es gibt aber einen Hersteller, der schon vor langer Zeit ein Gerät rausgebracht hat, welches mit Netbooks, mit den heutigen Netbooks, verblüffend gut zu vergleichen ist. Hast du herausgefunden, oder?
Ja, Atari Forever. Wir hatten damals 1989 schon ein Gerät, das in die heutige Netbook-Klasse eigentlich einzusortieren wäre, würde es heute gebaut werden. Der Atari Portfolio wurde 1989 vorgestellt, wiegt 505 Gramm, also halb so schwer wie ein typisches Netbook und hat die Größe einer Videokassette, also nochmal deutlich kleiner. Die Tastatur ist zwar eine Ecke kleiner, aber ansonsten lassen sich viele Ähnlichkeiten und Vergleiche heranziehen. Denn ähnlich wie bei den heutigen Netbooks wurde auch eine Stromsparversion des aktuellen Mainstream-Prozessors darin verwendet, nämlich damals der 80C88 mit 5 MHz. Das Gerät, das in den meisten XTs zum Einsatz kam, mit RAM. Es gab ein LCD-Display, es gab Memory Card Slots, die gibt es heute immer noch, nur passt ein bisschen mehr rein. Und auch wie bei vielen Linux-Netbooks, wo man so 5 Programme zur Auswahl hat auf einer bunten Oberfläche, gab es damals schon eingebaut, Terminkalender, Adressbuch, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Lotus 1, 2, 3 und DFÜ. Das Schöne war noch, im Gegensatz zu den heutigen Netbooks, mit einem Satz AA-Batterien konnte man fast eine Woche arbeiten.
Ui, hat sich das verkauft, das Gerät?
Hat sich ganz gut verkauft für die damalige Zeit, aber Atari hat danach ja recht bald den Sinkflug angetreten und von daher gab es da nichts mehr danach.
Ist war schade gewesen. Ja. Letzte Woche hast du erzählt, dass du schwer zu schleppen hattest, große Geräte ein Stockwerk höher im Zusammenhang mit Druckerei-Equipment. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in dem Themenbereich du diese Woche auch noch tätig warst.
Ja, das waren kleine Nachwehen. Das ging letztes Mal um einen Multiloader, einen Belichter und einen Entwickler. Das war ein Topsetter und Kodak Polychrome. Und es wird in Druckereien verwendet, um Druckplatten, CTP, Computer to Plate, Druckplatten zu belichten. Das wird per Laser gemacht und die Druckplatte wird dann in die Druckmaschine, wenn sie belichtet und entwickelt ist, eingelegt und dann wird davon gedruckt. Und um die Druckplatten zu belichten, kann man jetzt nur einen Belichter haben und dann muss man von Hand die Druckplatten reinlegen. In dem Gerät war noch vorgeschaltet, so 6 Quadratmeter, ein Multiloader. Der führt Druckplatten automatisch in den Belichter zu und der Belichter schubst sie dann automatisch per Förderband in den Entwickler. Da ist jede Menge schöne Chemie drin und viele Rollen. Da entwickelt das Ding dann und da fällt es hinten raus und dann kann man es von dort in die Druckmaschine legen. Und das waren jetzt insgesamt 8 Meter Länge die Maschine und so 3,5 Meter Breite vielleicht. Und die lässt sich am Stück nicht transportieren, sind eigentlich 4 zusammengeschraubte Komponenten. Und wir hatten die halt auseinandergeschraubt und dann auf die Ameise und einen Stock höher. Ein Dank hier an Heidelberg für die Zillionen Schrauben verschiedener Größe an verschiedenen Stellen, wo man sie nicht erwartet, die allerdings alle gelöst werden und alle natürlich wieder richtig zusammengesetzt werden müssen. Tipp, ihr könnt es deutlich einfacher den Leuten machen, die daran arbeiten, wenn ab und zu ein roter Pfeil wäre, diese Schraube lösen zum Gerät trennen und diese nicht.
Aber ihr hattet, wie erwähnt, einen Akkuschrauber zumindest dabei.
Wir hatten keinen Akkuschrauber. Das Problem ist, das ist zum Teil so verwinkelt, da kommst du nicht ran mit dem Akkuschrauber.
Ja.
Nur an die äußersten 4, 6, 8 Schrauben, da lohnt es nicht. Und danach geht es halt an die Innereien.
Oh, dann habt ihr euch ja nicht gelangweilt.
Nee, langweilig war es nicht. Wir hatten dann, irgendwann habe ich vorgeschlagen, dass wir uns Briefumschläge geben lassen in der Druckerei. Und dann meinte er dann auch, was für Briefumschläge? Und ich so, ja, sowas, wo man Rechnungen mit verschickt. Dann wusste er dann doch, worum es ging und hat dann Briefumschläge gebracht und die haben halt per Bleistift beschriftet, von wo die Schrauben stammen und haben dann jeweils den Satz Schrauben, den wir gerade gelöst hatten, da halt eingetütet. Ah. Sonst hätten wir es beim Zusammensetzen etwas schwer gehabt.
Das kann ich mir vorstellen. Jo. Ich muss nächste Woche Linux-Support machen. Da geht es darum, WLAN einzurichten unter Linux und ich habe echt Angst. Die letzten Male, die ich das abprobiert habe, das ist jetzt schon 1-2 Jahre her, habe ich da mal 2 Nächte zugebracht ohne Erfolg, weil die Originaltreiber nicht verfügbar waren für Linux. NDIS Wrapper ging dann irgendwann, allerdings sind wir dann am WPA-Support gescheitert.
Hey, nimm doch mal ein richtiges Betriebssystem. Da geht sowas eingebaut.
Naja.
Nee, aber als Tipp, nimm doch einen externen WLAN-Access-Point. Das ist so ein Handteller groß. Schließt du einen Ethernet-Port von deinem Linux-Rechner an und auf der anderen Seite hat das Ding, das kleine Kästchen, zwei WLAN-Antennen und das wird per Webbrowser konfiguriert, wie du auch einen WRT54 oder irgendeinen normalen WLAN-Access-Point nutzt und du hast dann im Prinzip eine WLAN-to-WLAN-Bridge und auf beiden Seiten kommt halt Ethernet raus und dann hast du halt null Gefrickel unter Linux. Das ist komplett betriebssystemunabhängig.
Ja, werde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken, die Idee. Vielleicht ist es echt eine Lösung. Elegant ist natürlich irgendwie anders, weil tatsächlich sollte das Betriebssystem das eigentlich auch regeln und ich dann nicht externe oder regeln können und ich dann nicht externe Geräte noch hinstellen muss. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, viel Arbeit zu vermeiden, gerade im Unix-Umfeld. Wollen mal sehen. Ich habe jetzt mal geguckt, welche Hardware unterstützt wird. Alternativ gucke ich mir mal die Access-Point-Geschichte an. Und vielleicht ist ja im letzten Jahr so viel passiert, dass inzwischen die Sache etwas einfacher läuft.
Ich drücke dir die Daumen und wir hören sicher nächste Woche einen Spezialpodcast von 35 Minuten nur mit dir zu diesem Thema.
Ich berichte dann mal, genau. Du hast noch was?
Nee, du kannst jetzt mal deinen Knopf drücken.
Ja, okay, dann suche ich den mal. Also, bleib dran.
Tschüss.
Und bis dann, tschüss.